Wenn es Fenster gab, setzte er sich an eins. Wenn es eine Küche gab, setzte er sich an das Fenster dort und warf den Blick hinaus. Das war sein Eigenwille, den sie auch geschehen ließen, wahrscheinlich schmunzelnd. Wenn ein Ereignis eintritt, das man niemals befürchtet hat, weil man nicht einmal daran dachte, es könnte eintreffen, glaubt man es kaum, auch wenn alle Zeichen darauf hinweisen, dass es und nichts anderes gerade passiert ist. Und zwar einem selbst, niemandem sonst. Noch scheint es nicht dazu zu gehören. Er nahm sich einen Stuhl und trug ihn unter das Fenster, mit Vorliebe unter das Küchenfenster, und setzte sich. Wenn er Glück hatte, gingen da unten Leute von links nach rechts oder umgekehrt, oder es fuhren Autos. Im Herbst und Winter rauchten Schornsteine und kamen kleine Atemwölkchen aus den Mündern. Das kannte er von früher. Das Beunruhigende war zum einen der Zweifel, ob er etwa ein Zeichen der Einwilligung gegeben hatte, irgendwann, ganz zu Anfang vielleicht. Und dann fragte er sich immer wieder, wo eigentlich sein Fluchtimpuls geblieben war. Wo? Sie haben eine Tochter. Im ersten Augenblick verstand er den Satz so, als ginge es um ein gerade geborenes Baby. Er schüttelte den Kopf und wollte schon lächeln. Doch der Mann nickte langsam und ausdrücklich, mit aller Zeit der Welt, von sehr weit oben bis ganz nach unten, als wünschte er ein für allemal die Möglichkeiten seiner Nackenmuskeln unter Beweis zu stellen. Die Frau tat nichts. Eine Drohung war auf keinen Fall irgendeiner bestimmten Geste oder Gebärde zuzuweisen. Also gehörte sie zu jeder Bewegung, war in jede Bewegung und in den Ton eines jeden Wortes hineingestrickt. Das machte es schwerer, sie zu erfassen. Und so schloss er später aus seinem eigenen Verhalten, dass er sich von Anfang an in einem Bannkreis befunden haben musste, der ohne weiteres gar nicht zu verlassen war. Wie lange dauerte das noch? Der Mund des Mannes, der es gesagt hatte, »Sie haben eine Tochter«, war dünnlippig und erinnerte ihn an jemand anderen. In der letzten Zeit erinnerte ihn ständig irgendjemand an jemand anderen. Sogar jetzt. Manchmal wusste er nicht an wen. Alle schienen zusammenzuhängen, wie Figuren in einem Roman. Das Gesicht machte einen fettigen Eindruck oder schwitzte bloß, vor allem um den Mund herum, was diese Partien etwas wund aussehen ließ. Vielleicht war es ein Mann aus dem Fernsehen, der ihm zu diesem Mund einfiel. Verwundert hob er den Kopf, offenbar war er auf den Satz nicht gefasst gewesen, »Sie haben eine Tochter«. Als der Mund des Mannes den Satz »Sie haben eine Tochter« noch einmal wiederholte, sah er die Wirkungen der Muskeln um den Mund herum, unter der Schweißschicht, aber auch ein paar Kräuselungen an der Schläfe und in einer Gegend der Stirn, über dem rechten Auge, von dem Mann aus gesehen rechts, viele kleine Muskelgeister, die fleißig mit Hand anlegten. »Ja«, sagte er in das Gesicht des anderen hinein, das gleich aussah, als wüsste es die Antwort schon. Er sagte die Wahrheit, »ja«. Alles andere wäre ohnehin unmöglich gewesen. Er hätte doch nicht leugnen können, dass er eine Tochter hatte. Aber er atmete langsam weiter, als sei es nun nicht mehr selbstverständlich zu atmen, sondern als ziehe er die Luft durch etwas hindurch oder als müsse sie erst aus etwas herausgesogen werden. Woher? So fing er an, kam allerdings schon gleich nicht mehr weiter. Es folgte dem Wort nur noch ein ganz kurzer Laut, der nicht mehr dazugehörte, etwas zwischen »oh« und er konnte selbst nicht entscheiden, ob es ein Jammern war oder Ächzen. Das war ganz kümmerlich. Der Name. Das Gesicht des Mannes glänzte zwar vor Schweiß, aber es war kein solcher Schweiß, der aus Unsicherheit entstand. Noch in diesem Schweiß lag die Drohgebärde. Obwohl der Mann nicht besonders laut sprach und dabei sogar zur Seite sah, als sollte es nebensächlich wirken, merkte man den beiden Worten die Aufforderung an, sogar die Forderung. Zugleich kam er noch immer nicht darauf, an wen ihn dieser Mann erinnerte. Dass das in dieser Situation egal war, nützte auch nichts. Es lenkte bloß ab. »Der Name? Der Name der Tochter. Der Name der Tochter«, wiederholte er und hörte still im Kopf den Namen der Tochter. Nach einer Weile schüttelte der andere seinen Kopf, dann sagte er, »Wie sie heißt, meinen wir. Sagen Sie, wie sie heißt.« »Warum sollte ich sagen, wie sie heißt?« »Möchten Sie es nicht sagen?« »Nein«, antwortete er gleich, einen Augenblick lang froh, »ich möchte das nicht.« Der andere nickte. »Gut«, sagte er, und der Ton des Einverständnisses beruhigte sofort. Alle drei schwiegen, die Frau sowieso. Sie wirkte manchmal, wenn sein Blick sie traf, verlegen. Nach einem Augenblick wandte sie sich zur Seite, wie um sich wegzunehmen aus der Szene. Dann sprach der Mann langsam, aber ohne Pause und in einem Zug: »Wie Sie wollen, aber dann drehen wir es einfach herum, okay? Wir werden Ihnen sagen, wie das Mädchen heißt, wo sie wohnt, mit wem sie die Schule besucht, in welche Klasse sie geht und so weiter, alles das. Die Namen der Lehrer, wir wissen das, aber es macht die Sache nicht leichter, nicht leichter für Sie, meine ich, wenn wir das sagen. Sie heißt Clara.« Im Grunde begriff er noch gar nicht, was der Name seiner Tochter im Mund des Mannes bedeutete. Alles klang so durch und durch harmlos und ohne jedes Gewicht. Er hatte den Namen seiner Tochter ja schon oft aus dem Mund anderer Leute gehört, und wie der Mann da sprach, klang nicht unfreundlich. Das sagte er sich im Stillen immer wieder, vielleicht damit es endlich eine Bedeutung bekäme, die ihn überzeugte. Aber die andere Wirkung war sofort da. Sie war ihm wahrscheinlich auch anzusehen. Er spürte, dass sie seinen Gesichtszügen abzulesen sein musste. Und er dachte in aller Einfalt, was man da tat, war verboten. Er fühlte wie grenzenlos. Irgendetwas daran ganz bestimmt, vollständig verboten. Aber der andere erlaubte es sich doch und wiederholte den Namen sogar noch einmal.